Wir sind in einer Welt, in der wir einen vielfachen Systemwechsel haben. Und ich glaube, Führung muss darauf reagieren. Und die Herausforderungen in der Führung liegen nicht im Markt. Sie liegen in der falsch verstandenen Stabilität, die wir so nicht mehr haben. Und dieser Wunsch, eine Welt noch zu leben, die es so nicht mehr gibt, ist der größte Managementfehler. Ich glaube, dass wir uns ganz offen zeigen müssen. Und Management muss zwei Dinge aus meiner Sicht tun. Management muss anerkennen, dass wir auf viele Fragen keine Antworten haben. Und Management muss anerkennen, dass es ein tägliches Lernen ist und eine tägliche Reaktionsnotwendigkeiten auf Dynamiken, die von rechts und links einprallen. Die Immobilienwirtschaft muss Zukunftsforscherin werden, muss Lust haben, sich mit den Themen der Zukunft zu beschäftigen.
Das ist der Immobilierusch-Podcast von Immocom. Jede Woche die Köpfe, Projekte, Konflikte und Geschichten der Immobilienwirtschaft. Mit Yvette Wagner.
Die Welt läuft weiter. Da wartet niemand auf Deutschland. Niemand. Was passiert, wenn wir genau das nicht akzeptieren? Was, wenn wir nicht in einer Krise stecken, sondern einfach den Anschluss verlieren? Dr. Hans-Volkert Volkens von Blacklake Management Partner hält die Hoffnung für den größten Managementfehler unserer Zeit. Er fordert einen Perspektivwechsel. Weg von der Frage, wie eine Immobilie heute dasteht, hin zu der Frage, ob sie auch in 10 oder 15 Jahren noch Bestand hat. Hans-Volkert Volkens ist Stammgast bei Immobilierus. Wie immer seziert er die Branche und die Welt in exzellenter Schärfe. Für ihn zählen Zukunft statt Gegenwart, Führung statt Verwaltung. Das will er auch mit dem ZUI, dem Zentrum für Unternehmensführung in der Immobilienwirtschaft, das er mitgründete, stärker in den Fokus rücken. Wie im Intro gehört, die Immobilienwirtschaft muss Zukunftsforscherin werden. Ob sie das schafft? Der nächste Podcast mit Hans-Volkert Volkens wird es dann verraten. Nun aber erst einmal hinein in die neue Podcast-Saison und viel Spaß mit Hans-Volkert Volkens. Bevor es in das Gespräch geht. Dieser Podcast wird präsentiert von der Junike-Gruppe. Julius und Jobs Junike investieren in Hallen. Konkret bedeutet das Logistik- und Unternehmensimmobilien in wachstumsstarken Regionen. Von Hamburg bis Leipzig und von Berlin bis Kassel. Was wichtig ist, ein starker Substanzwert. Klare Value-Add-Potenziale und Nutzungsmöglichkeiten, die sich kurz- bis mittelfristig rechnen und eine professionelle Mieterstruktur. Erbpacht und Teileigentum funktionieren nicht, weil das Unternehmen sein Bestandsportfolio vergrößern möchte. Sie haben eine passende Immobilie oder ein Grundstück? Dann freuen sich Julius und Jobs Junike über ein Angebot. Gern per LinkedIn, auch über mich oder über die Homepage junike-gruppe.com. Alle Fakten dazu auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß. Immobilierus Podcast in Frankfurt am Main. Ich freue mich, dass wir jetzt eine gemeinsame Tradition haben. Yay! Zum dritten Mal ist Dr. Hans-Volkert Volkens von Blacklake Partner bei mir im Podcast. Ich freue mich außerordentlich und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf das Gespräch. Als wir hier beide, wir sind aus dem Zug gestiegen und sind gerade in Frankfurt angekommen, haben Sie gerade kurz den Satz gesagt, Sie waren gerade in einer Stadt in Deutschland. Wollen wir die nennen?
Egal.
Und da haben Sie was gesagt jetzt gerade?
Es ist Deutschland im Endstadium.
Mhm, die Stimmung ist auch so wie Endstadium?
Ja, so habe ich es wahrgenommen. Also wir sagen die Stadt jetzt mal nicht, aber es liegt so ein lethargischer Mantel über dem Land, über den Menschen, über der Stimmung. Das Ergebnis der jetzigen Fußball-Weltmeisterschaft symbolisiert perfekt, wo wir irgendwo in Deutschland stehen.
Echt, ja?
Finde ich schon.
Ich finde den Vergleich ja immer so ein bisschen weit hergeholt, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich Leistungssportlerin war und Sportler sollen einfach kämpfen. Die sind einfach...
Ja, haben Sie das?
Nee. Sie finden also, wir kämpfen zu wenig, wir bedauern uns zu sehr, wir bemitleiden uns, anstatt irgendwie nach vorn zu gehen, Ideen zu sammeln und loszugehen?
Ich glaube, wir müssen verstehen, dass wir in einer Welt leben, in der wir uns nicht mehr zurücklehnen können. Und damit meine ich jetzt nicht eine politische Debatte über Arbeitszeiten und Ähnlichem, sondern dieser innere Anspruch beizutragen, dass wir mit diesem Land nicht abrutschen. Und das meine ich in vieler Hinsicht. Das meine ich in politischer Hinsicht, das meine ich in sozialer Hinsicht, das meine ich in Bezug auf Wirtschaft und Wohlstand. Und es beginnt mit jedem von uns selbst. Wie weit bin ich bereit, Verhältnisse anzuerkennen, aber dann darauf auch eine Antwort zu finden? Das Falsche ist ja, zu sagen, es ist alles furchtbar und ich lege meine Hände in den Schoß. Nein, der Anspruch muss sein, dass ich erkenne, wo Defizite liegen. Und dann muss ich darauf reagieren und Lösungen finden. Und zwar auf allen Ebenen. Und die Menschen, die Verantwortung tragen, egal wo, sind und müssen Vorbilder sein.
Das passt ja dann aber also bei jedem einzelnen Anfang. Ich bin vollkommen bei Ihnen. Aber das passt ja dann wiederum nicht zu dieser Empörungsdebatte, die es aus meiner Sicht ist, wenn Herr Merz sagt, wir müssen ein bisschen produktiver werden. In der Schweiz arbeiten die Menschen viel mehr Stunden.
Also ich will mich in diese politische Diskussion jetzt nicht einmischen. Aber wir empören uns generell viel zu schnell. Ich glaube, wir sollten mal in der Lage sein, zuzuhören. Wir sollten mal eine andere Meinung auch akzeptieren, auch wenn sie nicht die eigene ist. Und wir sollten uns überlegen, was hilft diesem Land, dieser Bevölkerung, aus diesem Tal jetzt wieder rauszukommen. Und wenn wir feststellen, dass wir die Rahmenbedingungen nicht so setzen, dass Unternehmen gerne hier bleiben, dass Unternehmer gerne hier bleiben und dass Arbeitsplätze ins Ausland abwandern, dann müssen wir uns fragen, wie ist unsere Reaktion darauf? Und das ist eine knallhart betriebswirtschaftliche Reaktion. Das muss nicht unbedingt die Arbeitszeit sein. Das kann am Ende des Tages auch die Frage der Kultur sein, wie wir Wirtschaft und Leistung generell in diesem Land ansehen. Das kann eine Frage der Regulierung sein. Wie viel Selbstbestimmung wollen wir den Unternehmen belassen und wie viel Drangsalierung wollen wir ihnen oktroyieren? Und am Ende natürlich auch Steuer- und Abgabenpolitik. Also es ist ein Potpourri von Themen, das wir in diesem Land angehen müssen, um am Ende im Wettbewerb zu bestehen. Die Welt läuft weiter, da wartet niemand auf Deutschland, niemand. Vor diesem Hintergrund sind wir selbst unseres Glückes Schmied und müssen anerkennen, dass die Welt da draußen vielleicht einmal etwas schneller läuft als wir aktuell. Und wenn wir diese Erkenntnis haben, dann müssen wir sie ändern. Und da hilft es nicht, sich gegenseitig politisch zu belagern, gerade in der politischen Mitte. Weil wenn wir in der politischen Mitte nicht Reformfähigkeit zeigen und eine Perspektive nach vorne und eine Erzählung nach vorne, dann stärkt das die Ränder. Und ob das auf Dauer für Deutschland gut ist, das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln.
Ich verstehe Sie richtig, dass Sie nicht meinen, wir sind jetzt gerade in einer Krise oder in mehreren Krisen, sondern es ist schon ein kompletter Umbruch. Sie haben es in einem Interview, haben Sie, glaube ich, Systemwandel, haben Sie es genannt. Das heißt also, dieses Narrativ, was wir ja auch gerne in der Branche haben, das ist jetzt noch eine Krise, es geht bald wieder voran. Und wenn die Zahlen 2 Prozentpünktchen höher sind, ist es sofort eine Trendwende. Dem würden Sie widersprechen?
Dem würde ich massiv widersprechen. Wir haben keine Krise. Wir haben tatsächlich eine neue Welt, die in vielfacher Hinsicht auf uns wirkt. Das erleben wir jeden Tag. Wir haben uns vor 10 Jahren keine Gedanken gemacht über die Schließung der Straße von Hormuz und Fragen der Lieferketten. Wir haben uns keine Gedanken gemacht, wo wir unsere Energie zukünftig herbekommen. Wir haben uns keine Gedanken gemacht, dass plötzlich Länder, die ursprünglich mal Länder waren, auf die wir ja fast ein bisschen arrogant runtergeschaut haben, wie Italien, heute sich aufmachen und die Leistungsträger zu sich ziehen, weil sie Wettbewerbsvorteile versprechen und Standortvorteile, die Deutschland nicht bietet. Insofern, ja, wir sind in einer Welt, in der wir einen vielfachen Systemwechsel haben. Und ich glaube, Führung muss darauf reagieren. Und die Herausforderungen in der Führung liegen nicht im Markt. Sie liegen in der falsch verstandenen Stabilität, die wir so nicht mehr haben. Und dieser Wunsch, eine Welt noch zu leben, die es so nicht mehr gibt, ist der größte Managementfehler.
Dann sind wir jetzt auch schon beim Thema, bevor wir da noch tiefer reingehen. Sie haben ein Zentrum für Unternehmensführung in der Immobilienwirtschaft gegründet. Sperriger Name. Unter anderem gemeinsam mit Professor Dr. Kerstin Hennig von der Frankfurt School of Finance and Management. Genau aus dem Grund, was Sie gerade beschrieben haben, braucht es so ein Zentrum? Erste Frage. Zweite Frage, was lerne ich, wenn ich dann zu Ihnen komme?
Also braucht es das? Ja, sonst hätten wir es nicht gegründet.
Logisch.
Sind wir wie ein Verein? Nein, wir haben keine klassische Mitgliederorganisation. Wir verstehen uns auch nicht als mitgliedergetriebener Verein. Dafür gibt es ZIA und ICG und wie sie alle heißen. Wunderbare, wunderbare Vereine, Verbände, die Großes leisten. Wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, in diesen multiplen Wirkungsdimensionen, diesen vielfachen Herausforderungen, die auf den Markt und damit ja auch Fragen der Führung einwirken, braucht es eine Plattform des Austausches. Und zwar ausschließlich zu Fragen der Führung. Ausschließlich zu Themen, die im Management heute und morgen entscheidend sind. Und da brauchen wir unterschiedliche Formen der Verbindung, nenne ich es mal. Wir brauchen Foren, wo Führungskräfte untereinander diskutieren können, im geschlossenen Raum, wo man auch mal über sozusagen das Plakat hinaus argumentiert, wo man vielleicht auch mal
die Hosen runterlässt.
Und wo man vielleicht auch mal wirklich zeigt, dass man sich selbst noch Fragen beantworten muss, was völlig normal ist, das müssen wir jeden Tag alle. Dafür ist die Welt zu neu. Wir wollen natürlich einen Beitrag leisten, Managementfragen in den Vordergrund zu rücken, zu beantworten, Austausch zu suchen. Denn wir leben in einer Welt, in der es keine einfachen Antworten mehr gibt. Bei der wir mit Zielkonflikten arbeiten müssen, wie beispielsweise einem Risiko, das wir bedenken müssen, zum Beispiel geopolitischen und geomilitärischen Risiken, die wir aber gar nicht ernsthaft quantifizieren können für unser Geschäftsmodell. Und gleichwohl muss ich mich damit beschäftigen. Das heißt, ich lebe in einer Welt, in der ich neue Antworten brauche und es vollkommen normal ist, dass es die so noch nicht gibt. Das ZUI, also Zentrum für Unternehmensführung in der Immobilienwirtschaft, möchte da einen Beitrag leisten. Wir sind eine Denkfabrik, wenn man so will. Und so verstehen wir uns auch.
Ah, okay. Das gibt es jetzt seit?
Es gibt seit knapp einem Dreivierteljahr.
Okay. Können Sie denn schon ableiten, wo fehlt denn in der Führung die Kompetenz? Ich würde jetzt mal die These aufstellen, die Problematiken sehen ja alle, aber in der Umsetzung hapert es? Oder ist das jetzt zu einfach runtergebrochen?
Ich würde das gerne weniger pauschal betrachten. Also, wir haben großartige Führungskräfte in Deutschland. Und wir haben auch in der Immobilienwirtschaft großartige Führungskräfte. Erfahren, abgewogen, differenziert, klug, nach vorne schauend. Aber wir haben eine Welt, die uns so rapide überrollt hat mit neuen Anforderungen, dass es vollkommen natürlich ist, dass man sich selber in einem ganz neuen Feld finden muss. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben vor 8 Jahren über die Frage volkswirtschaftlicher Stabilitäten wenig nachdenken müssen. Der deutsche Motor lief. Wir haben Arbeitsplätze geschaffen. Wir haben Prosperität in die breite Bevölkerung hineingeschaffen. Wir haben eine Situation gehabt, bei der wir sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen haben. Die Nettoflächenabsorption war sehr intakt. Das sind alles Themen, auf die wir plötzlich reagieren müssen, weil sie nicht mehr so sind. Wir leben in einer Welt, in der wir volkswirtschaftlich in einer Transformation sind, bei der wir überhaupt nicht wissen, wo sie endet. Das liegt auch daran, dass die Politik gar nicht weiß, wo sie wirklich hin will. Wir haben Regionen, die drohen, wirklich wirtschaftlich abzuschmieren, weil wir dort Industrien haben, die es vielleicht übermorgen gar nicht mehr geben wird. Wir haben einen demografischen Wandel, der jetzt in den kommenden Jahren ganz besonders Einfluss nehmen wird. Wir haben das Thema Homeoffice und plötzlich auch KI. Wir haben es eben schon mal angesprochen, plötzlich europäischen Wettbewerb und nicht nur in der Schweiz in Sachen Standortförderung, Standortpolitik. Ich habe im Moment mehr auch im Baltikum zu tun. Wenn man sich anschaut, was da für wirtschaftlich auch steuerliche Rahmenbedingungen sind, da haben sie eine Willkommenskultur für Unternehmen, die wir so gar nicht kennen. Eine Effizienz der Verwaltung, die wir so gar nicht kennen. Eine Effizienz des Steuersystems, das wir so nicht kennen. Und insofern müssen wir uns in der Unternehmensführung mit Fragen auseinandersetzen, die es vor wenigen Jahren noch nicht gab. Deswegen ist es ganz natürlich, dass wir uns in einem Findungsprozess befinden und Management noch nicht immer eine Antwort hat. Das, was aber entscheidend ist, ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich muss anerkennen, dass ich nicht survive till 25 oder tu nix till 26 spiele. Das sind für mich Bankrotterklärungen eines Denkens, das zu unterkomplex ist. Das ist dasselbe, wie wenn man von New Normal gesprochen hat, in der Zeit, als plötzlich Immobilienrenditen bei 2,5-3% als das dauerhaft glückseligmachende und stabilitätsschaffende galten. Das ist die Negation von Dynamiken eines Marktes, die immer einem Markt inhärent sind. Ich glaube, dass wir uns ganz offen zeigen müssen. Und Management muss 2 Dinge aus meiner Sicht tun. Management muss anerkennen, dass wir auf viele Fragen keine Antworten haben. Und Management muss anerkennen, dass es ein tägliches Lernen ist und eine tägliche Reaktionsnotwendigkeiten auf Dynamiken, die von rechts und links einprallen. Und wenn ich dann mit offenem Geist und offener intellektueller Begeisterung auch an die Frage rangehe und sofort mich frage, was für Risiken habe ich da für mein Geschäftsmodell? Wie muss ich mich ändern? Ist die Antwort, die ich gestern gegeben habe, heute eigentlich noch richtig? Dann habe ich das richtige Mindset dazu. Die Immobilienbranche neigt dazu, immer so eine vermeintliche Stabilität zu argumentieren und immer zu hoffen, dass das, was eigentlich ich über Jahre hinweg praktiziert habe, auch übermorgen noch gilt. Ich glaube, von dem Denken müssen wir uns vollständig verabschieden. Und Führungskräfte, die in der Lage sind, offen, dynamisch, disruptiv zu denken, aufzunehmen, Lust haben, Kausalketten zu bilden, Lust haben, sich mit Herausforderungen zu beschäftigen, weil sie Antworten darauf suchen. Das sind die Führungskräfte, die wir heute und morgen brauchen.
Das ist ja aber auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Also disruptiv denken bedeutet ja, ich muss Dinge tun, die ich so vielleicht noch nie getan habe. Die kosten mich im Zweifel auch Geld, auch Mitarbeiter. Glauben Sie wirklich, wenn ich Sie so höre, glauben Sie ja daran, dass die Führungskräfte jetzt in der Immobilienbranche dazu in der Lage sind? Ich würde sagen, nein.
Ich würde Ihnen das zutrauen. Und ich glaube, es ist gut, Einzelfälle gibt es immer. Aber ich glaube, wenn ich das verneinen würde, dann müsste man der Branche den Rücken kehren. Dann würde es auch nicht notwendig sein, Universitäten zu füllen und auch Verbände zu haben, die sich oder Vereine oder Denkfabriken, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Ich glaube daran, dass es klappt. Glaube ich flächendeckend daran? Naja, da wäre ich wahrscheinlich naiv. Aber grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass diese Branche wandlungsfähig ist. Warum? Weil alles, was ich heute nicht entscheide, wird morgen zum Risiko und übermorgen zum Schaden. Ich will Ihnen ein einfaches Beispiel geben. Wenn ich heute eine Immobilie vermarkte, so wie ich sie immer vermarktet habe, dann sage ich, das ist ein super Standort, ich habe eine super Immobilienqualität, ich habe eine ganz günstige Finanzierung, ich habe einen vernünftigen Preis und ich habe einen tollen Mieter und im Ganzen habe ich jetzt einen 10-Jahres-Mietvertrag und das läuft. So vermarkte ich häufig Immobilien, immer aus dieser T0-Betrachtung. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist völlig irrelevant, weil T0, das weiß auch meine Mutter, was T0 ist. Das Entscheidende ist, wann ist ein Immobilieninvest erfolgreich? Wenn ich in den Verkauf gehe, wenn ich ins Disinvest gehe, wenn ich das Geld wiederhole, was ich in diese Immobilie gesteckt habe. Also bei langfristigen Investitionen heute in 8, in 10, in 12 oder in 15 Jahren. Und wenn ich diese These für richtig halte, dann muss ich mich doch fragen, warum ist diese Immobilie heute in 8, 10, 12 oder 15 Jahren ein werthaltiges Invest? Also muss ich ja meine Entscheidung heute nicht darauf begründen, was alleine T0 ist. Das ist eine wunderbare Ausgangssituation. Aber ich muss mich doch fragen, wie ist die Welt von übermorgen, wenn ich die Immobilie verkaufe? Ansonsten wird es eine Irrfahrt in den Nebel. Und wir müssen viel mehr Lust haben, uns mit der Zukunft zu beschäftigen. Wir müssen viel mehr uns fragen, was glauben wir, wie ein Standort, eine Immobilienqualität, eine Nutzungsart in der Welt von 2040 aussehen wird und ob sie dann den Preis, den ich heute bezahle, gerechtfertigt haben wird. Und wenn ich mir die Entscheidungen anschaue, die getroffen werden zum Kauf einer Immobilie, haben wir immer noch einen wesentlichen Überhang in der Beschreibung von T0, also dem heutigen Ist-Zustand, und viel zu wenig Zukunftsprojektion. Und das ist, glaube ich, ein Dilemma, was wir auflösen müssen. Ich muss mich viel mehr in dieser Branche mit der Zukunft beschäftigen, bei langfristigen Investitionen, weil ich eben Fehler, die ich heute im Kauf mache, mit dem besten Asset Management nicht ausmerzen kann. Und das ist eine Verschiebung einer Situation, bei der ich nicht mehr auf gleichförmige Marktentwicklung hoffen kann, sondern indem ich auf Märkte treffe, die so unterschiedlich disruptiv sind, dass ich zwingend die Zukunft betrachten muss, um überhaupt heute rechtfertigen zu können, dass ich other people's money nehme, um sie beispielsweise in eine Büroimmobilie in Frankfurt zu investieren.
So, apropos, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, haben wir eine kleine Blaupause gesehen nach Corona mit den Büroimmobilien. Wir sitzen hier in Frankfurt. Wenn man vom Bahnhof hierher läuft, ist ganz schön viel zu vermieten überall. Und ich sehe, dass sich die Branche damit extrem schwer tut. Ne? Wir hatten dann mal eine Weile vor allen Dingen hier in Frankfurt viele Untermietverträge. Da hat man dann auch gelernt, das funktioniert jetzt dann doch nicht so einfach. Da ist so ein bisschen die Flexibilität, die sicherlich auch an Verträgen liegt, aber vor allen Dingen auch diese innovative Flexibilität, was kann ich da noch machen, die gibt es ja quasi nur ganz wenig, oder?
Erinnern Sie sich, dass wir, ich glaube, beim letzten oder vorletzten Podcast darüber sprachen und Sie fragten mich, was machen wir mit Immobilienqualitäten, die eigentlich so weit ab von irgendwelchen annehmbaren Standorten liegen, dass man im Grunde keine echte Nutzerperspektive hat. Und ich habe despektierlich gesagt, wir nehmen sie für die Bundeswehr zum Üben des Häuserkampfes.
Das stimmt. Das hätte ja jetzt wieder hohe Aktualität.
Ja, absolut, absolut. Das ist ja heute genauso richtig. Wir werden Qualitäten und wir haben Qualitäten, die einfach überhaupt keine Zukunft mehr haben. Und wir haben ja nicht den Büroimmobilienmarkt. Wir haben ja, deswegen, wir können auch gar nicht mehr von der Nutzungsklasse Büro sprechen. Wir haben in Bereichen wie CBD, hier in Taunusanlage und beste Lagen, haben wir sehr gut funktionierende Flächenabsorption. Wir haben ja gerade eine Big Four, die hier in den Opernturm beispielsweise eingezogen oder einziehen wird. Und wir haben Mietpreisentwicklungen, die wir vor wenigen Jahren gar nicht für möglich gehalten haben. Also 50, 55, 60 Euro. Ich habe gehört, die erste Anwaltskanzlei hätte jetzt angeblich hier in Frankfurt für 70 Euro gemietet den Quadratmeter. Das sind Entwicklungen, die wir so nie gesehen haben. Das ist eine Verdopplung des Mietzinses in Spitzenlagen in wenigen Jahren. Also es gibt einen Büroimmobilienmarkt, High Class, der auch weiter entsprechend sich entwickeln wird. Urbane Top-Lagen für repräsentative Büros brauchen wir. Es wird auch Lagen geben, bei denen wir sagen, wir brauchen die Arbeitsflächen für die Operations. Wir brauchen die Lagen, die einfach Menschen im Middle- und Backoffice ein sehr gutes Arbeitsumfeld bieten und wo eben keine Miete für 60 oder 50 Euro, sondern vielleicht für 20 oder 25 oder 18 Euro gezahlt werden kann. Aber machen wir uns nichts vor. Wir haben auch eine ganze Menge Leerstand, der immer zunehmen wird und der wird dort zunehmen, wo natürlich auch Lagen brechen, wo plötzlich zu viel Leerstand ist, wo wir Geisterstädte auch tagsüber entwickeln, Bürosatellitenstandorte, die einfach überhaupt keine Qualität mehr aufweisen. Und da werden wir uns fragen müssen, wie gehen wir damit um? Und da ist die Büronutzung zu Ende gekommen. Aber es geht ja darüber hinaus. Wir reden jetzt über Dynamiken einer bestimmten Stadt. Aber ich muss mich doch auch fragen, wenn ich bei meinem Beispiel bleibe, Lust auf Zukunft und Lust auf die Frage, was heute in 8, 10, 12, 15 Jahren ist, muss ich mich ja fragen, wie entwickelt sich der Wirtschaftsstandort Frankfurt? Wie entwickelt sich der Wirtschaftsstandort Düsseldorf, Wolfsburg? Wenn ich in Friedrichshafen bin und ZF mir anschaue und den Arbeitsplatzabbau dort, muss ich immobilienwirtschaftlich mich fragen, was hat das mit der Region dann zu tun und was bedeutet das für Wohnen, für Büro, aber auch für Retail. Wenn ich mir Sorgen mache um die Entwicklung von VW, dann muss ich mich fragen, immobilienwirtschaftlich, was ist heute in 10 Jahren in Wolfsburg? Und wir müssen viel, viel mehr wirtschaftliche Dynamiken verbinden mit Regionen und mit der Frage der Dynamik auch der Regionen über die Jahre. Und das ist etwas, was zum Beispiel in dieses Entscheidungsmanagement viel stärker heute reingehört. Das heißt, immer hoch individuell den Standort betrachten, die Investitionsentscheidung anschauen, natürlich aus der T0-Betrachtung, aber mich immer fragen und auch schriftlich niederlegen, was ist meine Vision einer Verkaufsmöglichkeit heute in so und so vielen Jahren? Was bietet mir der Standort, dass mein Invest geschützt ist? Und diese Fragen, die machen Lust auf Zukunft. Die Immobilienwirtschaft muss Zukunftsforscherin werden, muss Lust haben, sich mit den Themen der Zukunft zu beschäftigen. Alles, was wir heute bauen und tun, ist Zukunft. Und insofern ist das ja auch für Führung, für Management eine ganz tolle Möglichkeit, sich intellektuell fortzubilden und zu fragen, was ist das Modell Deutschland? Was ist das Modell Stadt Frankfurt in so und so vielen Jahren? Welche Chancen und welche Risiken prasseln auf uns ein? Und wie ist meine Antwort auf ein möglichst resilientes Invest?
Mhm. Jetzt haben Sie vorhin schon ganz kurz die Universitäten erwähnt. Dazu gleich zwei Fragen. Wir sehen, ich habe es jetzt sehr oft bei Architekturstudenten erlebt, die sagen, diese Ausbildung ist einfach noch 1980er, sage ich jetzt mal. Also wenn wir nicht einfordern, dass wir mit KI auch Renderings machen und so weiter, das wird halt nicht angeboten. Das müssen wir uns dann schon selber zusammenbauen. Und zum Zweiten, diese jungen Leute haben ja auch eine ganz andere Anforderung heute, wenn sie in diesen Arbeitsmarkt kommen und treffen da, zumindest erlebe ich das so, also da treffen so zwei Welten aufeinander. Also erste Frage, wie kriegen wir diese Ausbildung hin? Sehen Sie das genauso? Zweite Frage, wie muss ich denn als ältere Führungskraft mich auch auf die, also jetzt nicht nur geopolitisch und das ganz Große, sondern eben auch um die Leute in meinem Nebenzimmer kümmern? Wie stelle ich mich darauf ein? Ist das auch ein Thema bei Ihnen?
Also das ZUI hat ein Format, das wir jetzt das erste Mal machen, das ist ZUI on Campus, wo wir ganz bewusst die jungen Leute auch mitnehmen und in diese Fragestellungen, die wir ja auch heute hier diskutieren im Podcast, aufwerfen und versuchen natürlich auch zu sensibilisieren, wohin man auch das wissenschaftliche Auge oder auch sozusagen den weiteren Lerninhalt so ein bisschen ausrichten muss. Wird das zu wenig gemacht? Ja, wahrscheinlich. Aber es gibt, finde ich, schon viele Ansätze, auch in den Universitäten, sich mit den neuen Herausforderungen zu beschäftigen und auch auf den jetzigen Marktlage zu reagieren und damit das Skillset der Studentinnen und Studenten nochmal anzupassen. Ist auch wichtig. Sie sprechen aber was anderes an, was ich total entscheidend finde. Als ich in die Branche startete, da gab es so einen Layer von älteren, grosso modo 60-jährigen älteren Herren, die so das immobilienwirtschaftliche Umfeld und den Markt unter sich so ein bisschen aufteilten und die wussten offensichtlich schon beim Blick in die Baugrube, ob das eine gute Immobilie ist und ob das jetzt der Faktor 17,32-fach ist oder keine Ahnung was. War natürlich alles Blödsinn. Ja, aber die Aura war entsprechend. Und man schaute als junger Mensch geradezu ehrfurchtsvoll auf diese Senioren und da gab es einen wahnsinnigen Disconnect. Ja. Das können wir uns heute gar nicht mehr leisten. Technologie haben Sie angesprochen. Wenn wir nicht, und ich bezeichne das doch immer, auch habe ich auch in diesem Podcast mal gemacht, den Schulterschluss der Generationen. Wenn wir diesen Schulterschluss nicht haben, bei dem wir ältere Führungskräfte mit den Erfahrungen zusammenbringen, mit den jüngeren Führungskräften, die hoch innovativ auch in der Lage sind, Technologien einzusetzen, dann wird es extrem schwierig. Dazu gehört übrigens eine ganz erhebliche Veränderungsbereitschaft der älteren Führungskräfte. Und zwar nicht, wie wir es eben besprochen haben, im geistig-intellektuellen Führungsanspruch, sondern auch im Umgang mit jüngeren Generationen. Und Gott sei Dank sind wir in einer Welt, in der das immer besser funktioniert. Ich möchte aber gleichzeitig auch so ein bisschen mal Wasser in den Wein kippen. Wir hatten in den letzten Jahren natürlich auch mit so Bildung von Next-Gen-Beiräten etc. immer so das Gefühl, wir müssen jetzt junge Leute quasi schon in wesentliche Unternehmensentscheidungen mit einbinden. So selbstkritisch Ältere sein müssen in Bezug auf die Fähigkeiten und Qualifikationen Jüngerer, die man einbinden muss, so vorsichtig und selbstkritisch sollten auch Jüngere sein, dass sie noch nicht in der Lage sind, Unternehmen zu führen und ernsthaft große Entscheidungen zu treffen, sondern das braucht auch ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Ausbildung, ein bisschen Demut vor der Aufgabe. Und insofern ist es ein Annäherungsprozess von zwei Seiten. Ich finde es wichtig, junge Leute frühzeitig daran zu gewöhnen, dass Entscheiden zu Schaden führen kann, dass Entscheiden ernsthaft Verantwortung bedeutet. Das Entscheiden haften bedeutet. Und damit auch den Anspruch zeige, warum man gute Führung braucht, um nicht selber haftbar zu werden, aber auch um nicht Schaden zu produzieren für andere. Und diese wechselseitige Begeisterung füreinander im Verständnis, wo es individuell aber fehlt, sowohl von den Älteren als auch von den Jüngeren, das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ein ganz wichtiger Lernprozess von beiden Seiten. Und so abgekapselt die ältere Führungsgeneration früher war, umso selbstsicher darf aber auch nicht die junge Generation sein, dass sie nur, weil sie gerade mal einen Bachelor geschafft hat, morgen schon ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen führen kann. Und Insofern ist es ein Lernprozess von beiden Seiten und ich würde mir wünschen, dass wir diesen Lernprozess noch viel stärker intensivieren. Das TUI wird da seinen Beitrag leisten, weil die Welt so herausfordernd ist, wir sprachen eingangs darüber, dass wir vielfach keine Antworten haben. Dann lassen Sie uns die aber zum Beispiel in Bezug auf Nutzerverhalten gemeinsam bilden. Denn die jungen Leute, heute in 10 Jahren, sind ja Nutzer, deren Nutzerprofil und Nutzerpräferenz ich wissen muss, um zu verstehen, ob mein Immobilienkonzept in 10 Jahren noch funktioniert. Und da können junge Menschen unendlich viel beitragen und übrigens dann mitwachsen. Weil man dann sieht, wie aus der Entscheidung von jungen Menschen Entscheidungen für Unternehmen und Investitionsstrategien werden. Und beide zusammen braucht man in diesem Mikrokosmos des Managements, weil ich sonst auf der einen oder anderen Seite den Input verliere.
Mhm. Ich will jetzt aber trotzdem noch mal ein bisschen sticheln. Es gibt ja nun ganz, ganz viele Studien, in denen kommt immer das Wort Transformation vor. Das ist also, bekomme ich jeden Tag eine per Pressemitteilung oder White Paper, wie auch immer man das denn so nennt. Wir sehen immer am Quartalsende, wie die Maklerhäuser uns zukippen mit den aktuellen Marktzahlen für jede einzelne Assetklasse. Sie haben das vorhin schon mal so kurz erwähnt. Eigentlich kann man das nicht mehr so abgrenzen. Ich bin ja immer der Meinung, die Zahlen, so richtige Bedeutung haben sie eigentlich nicht mehr, weil man kann da nicht so richtig was rauslesen, wenn sie nicht im Verhältnis zu dem großen Ganzen gesetzt werden und die Assetklassen so stark voneinander abzutrennen. Funktioniert in meiner Welt auch nicht. Jetzt machen das wieder alle und keiner fängt eigentlich an, was anderes zu machen, weil wir haben das jetzt schon immer so gemacht. Also ich habe jetzt auch mal 2 Maklerhäuser befragt. Ja, das machen wir jetzt immer so. Also da sind die auch vollkommen überfordert. So, Sie haben jetzt auch ganz viele Themen angesprochen. Laufen wir auf so eine Permanentüberforderung raus? Und wie ist das denn auch? Also theoretisch sind wir ja Superweltmeister, waren wir bei der Fußball-WM auch. Aber wie kommen wir denn tatsächlich dahin, dass wir, also man kann ja nicht den einen großen Schritt machen, Sie haben das ja vorhin auch schon selber gesagt, sondern es sind ja eigentlich jeden Tag ein kleiner Schritt. Haben wir da überhaupt schon die Voraussetzungen dafür, dass wir dann auch den kleinen Schritt alle miteinander wertschätzen und sagen, okay, wir sind jetzt den einen Schritt gegangen und morgen kommt dann der nächste?
Also ich glaube, für diese Schritte, wir haben über das Mindset gesprochen, braucht es aber auch Organisation. Und bei dem Thema Organisation muss ich mich fragen, wie ist mein Unternehmen eigentlich aufgestellt, dass ich überhaupt in der Lage bin, diese Schritte zu gehen? Ich will ein ganz simples Beispiel geben. Risikomanagement ist so das Igittigit der Immobilienbranche. Ja, notwendig und zwingend und natürlich auch gesetzlich vorgegeben, aber eigentlich hat so keiner so richtig Lust dazu. Also wenn der Chef der Risiko Berichterstattung im Vorstand aufläuft, dann ist das weniger sexy, als wenn Corporate Development kommt und irgendwie ein tolles neues Nutzungskonzept vorstellt. Das Problem ist, Risikomanagement ist Chancenmanagement. Weil nur wenn ich die Risiken kenne, weiß ich, wie ich in die Zukunft hinein entscheiden kann. Also muss ich Risikomanagement nicht als Backoffice irgendwo hinterm Controlling im Rechnungswesen und gerne ganz selten gesehen organisatorisch verankern, sondern ich muss es mit Corporate Development zusammenbringen. Risikomanagement gehört in der heutigen Zeit ins Corporate Development mindestens zur Hälfte. Weil Corporate Development die gesamte Überlegung von Chancen und Risikopotenzialen braucht, um daraus etwas Vernünftiges abzuleiten. Das ist das Nummer 1. Nummer 2, unsere Branche hat eigentlich bis auf ein bisschen mal Serviced Living und ein paar Nutzerkonzepte wie jetzt Data Center, die ja nun im Moment so dass die neue Sau sind, die man durchs Dorf treibt, sind wir ja wenig innovativ. Relativ wenig innovativ. Und ich rede jetzt nicht von PropTechs, die tolle Ideen entwickeln und IT-Technologie und so weiter.
Ich sag mal, dem normalen
aber so Markt. Aber so diese typische Form der Betrachtung der Immobilienwirtschaft im Zusammenwirken mit städtischer Entwicklung. Und da sind wir in der Branche ungewöhnlich aufgestellt. Denn alle anderen Branchen, Automobilbranche, Pharma, Chemie etc., haben Forschung und Entwicklung. Ganz wesentlich. Und Forschung und Entwicklung ist die Abteilung, die es überhaupt ermöglicht, einem Unternehmen in 10 Jahren noch ein Produkt zu haben, das am Markt nachgefragt wird. Ohne Forschung und Entwicklung bläst man sich raus aus dem Wettbewerb. Das haben wir in der Immobilienwirtschaft so nicht. Und diejenigen, die so Corporate Development haben, die bleiben aber auch so in ihrer tradierten Form der Weiterentwicklung. Da guckt man mal eine neue Lage an und da guckt man vielleicht mal einen neuen Teilstandort an. Ich glaube, wir müssen viel, viel mehr uns fragen, brauchen wir nicht Forschung und Entwicklung? Zum Beispiel in Bezug auf die Frage, wie wohnen wir in der Zukunft? Wie kaufen wir in der Zukunft ein? Wie müssen Standorte funktionieren in der Zukunft, damit sie heute in 15 Jahren auch noch resilient, und zwar wertresilient sind? Und diese Lust an Forschung und Entwicklung, die muss ins Zentrum auch der Unternehmen gestellt werden. Aber wie viel Forscher haben wir denn in den Unternehmen? Wie viel echte Thought Leader, die nicht nur mal eine Rede für einen Vorstand schreiben, sondern die sich wirklich jeden Tag mit der Frage von Innovation beschäftigen und von Entwicklung und von Antworten auf Zukunftsfragen, da müssen wir viel stärker werden. Und da beginnt es in der Organisation. Also Risikomanagement viel mehr nach vorne ins Entscheidungsmanagement, Corporate Office, das viel mehr dafür sorgen muss, dass Entscheidungsgrundlagen nicht auf T0, wie wir es vorhin besprochen haben, also auf dem heutigen Iststand, sondern mit der Beantwortung von Zukunftsfragen und Einwirkungen der Zukunft beantwortet werden. Und gleichzeitig die Lust, Forschung und Entwicklung viel stärker zu betreiben. Da geht's los. Und wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir in den Universitäten zwar wissbegierige, tolle junge Leute ausbilden, die dann aber in verkrustete Unternehmensstrukturen kommen, die das eben nicht bieten. Und ein letzter Satz. Diese Hoffnungswerte, diese Hoffnungsanleihen, die diese Immobilienbranche immer zeichnet, nach dem Motto, wir sind in einer Krise und morgen geht's wieder besser und wir müssen jetzt nur die Augen zumachen und dann geht's schon wieder nach vorne. Wir müssen uns davon verabschieden, diese falsche Hoffnung auf die Rückkehr einer Stabilität, die inzwischen als historisch bezeichnet werden muss, die ist ein Fehler in der Führung. Wir können tolle, tolle Dinge tun. Aber wir müssen anerkennen, dass es da draußen eine andere Welt ist, die neue Antworten braucht, die viel dynamischer ist. Und ohne Anerkennung dieser Herausforderung werden wir niemals die richtigen Antworten finden.
Das würde ja auch bedeuten, dass wir eine andere Fehlerkultur brauchen?
Ja, mit Sicherheit auch. Aber ich brauche eine andere Bewusstseinskultur. Ich muss einfach bereit sein, auch den Investoren, den Anlegern am Kapitalmarkt, zu sagen, dass das, was sie heute halten, unter Umständen übermorgen ein anderes Risiko trägt. Und dann stellt sich natürlich irgendwann die Frage, wenn ich sage, ich habe mehr Risiko in der Branche, dann muss ich mich fragen, ob die Verzinsung die adäquate ist. Und wenn ich mich frage, ob die Verzinsung die adäquate ist, dann muss ich mich fragen, ob ich die Werte habe, die das, diese Verzinsung bieten. Und wenn ich die nicht habe, dann muss ich entweder mich fragen, ob ich mir einen Neubau leisten kann oder ob ich Bestand abwerten muss. Aber ich bin überzeugt, dass wir mittelfristig eine Diskussion über die richtige Bepreisung von Immobilien führen müssen, und zwar nicht aus der heutigen Immobilienqualität heraus, sondern aus der Risikolage der Zukunft. Und niemand von uns würde in eine Aktie investieren, wenn ich nicht das Gefühl hätte, ich habe dafür eine angemessene Rendite für das Risiko, was ich über die Zeit habe. Und die kann ich ja wenigstens noch jeden Tag verkaufen. Hier bin ich stuck. Und durch Grunderwerbsteuer und Nebenkosten des Kaufs und Verkaufs bin ich ja auch nicht derjenige, der so mal eben ganz schnell dreht. Weil Drehen einer Immobilie kostet ja immer noch zusätzlich Geld.
Und funktioniert ja jetzt gerade auch nicht.
Und funktioniert in einem schwierigen Marktumfeld sowieso außerordentlich herausfordernd nur. Aber ich glaube, wir werden fundamentale Diskussionen über die richtige Bepreisung von Immobilien führen. Und zwar nicht aus dem aktuellen Investmentmarkt heraus, sondern aus der Frage der richtigen Bepreisung von Risiko in der Zukunft heraus.
So, jetzt haben wir sehr lange über Krise, Dauerkrise, Veränderung, Transformation gesprochen, ohne die üblichen Phrasen zu dreschen. Vielen Dank schon mal dafür. Zum Schluss muss ich Sie aber natürlich fragen, was macht Sie denn optimistisch?
Mich? Wir haben immer das beste Geld verdient, wenn wir aus der Krise heraus Antworten gefunden haben. Wenn wir ein bisschen Mut hatten, wenn wir diesen Mut gut begründet haben, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Und ich bin überhaupt nicht der Auffassung, dass man hier Weltuntergangsprophetie betreiben muss. Wir müssen uns ändern, ja. Wir haben Aufgaben vor uns. Ja, wir müssen das Mindset ändern. Ja, wir müssen vielleicht in Teilen auch die Ausbildung ändern. Ja, wir müssen die Unternehmen anders aufstellen. Aber das ist alles machbar. Das ist ja alles machbar. Und ich glaube, dass wir in einer Phase sind, bei der es total Lust macht, Unternehmen zu führen, Management zu sein, Bestandteil auch von Entscheidungsketten zu sein. Weil wir doch viel, viel spannendere Fragen beantworten müssen in Bezug auf das, was uns in der Zukunft erwartet. Ich habe vorhin mal gesagt, die Immobilienwirtschaft muss Zukunftsforscherin werden. Das ist doch eine tolle Sache. Das ist doch nicht so eine platte Arbeit, die ich vielleicht noch in den Superzeiten vor 10 Jahren gemacht habe, wo ich im Grunde alles rechtfertigen konnte, wo ich intellektuell unterkomplex unterwegs war und das auch noch konnte. Ich glaube, wir haben genug Ausbildungsstand und auch Menschen, die Lust haben auf diese neue Welt. Sie ist herausfordernd, sie ist schwierig, sie tut auch mal weh. Aber im Ganzen ist mir überhaupt nicht bange. Entscheidend ist nur, und da komme ich auf den Ausgang zurück, wir müssen anerkennen, dass die Welt eine andere ist. Und wir müssen die Ärmel hochkrempeln. Und wir müssen uns selber fragen, was wir dazu beitragen können. Ohne dieses Mindset des Ärmel hochkrempelns und sich selber fragen, wird es schwierig. Und ich bin überzeugt und der Hoffnung, dass wenn wir das alle entsprechend nach außen tragen, dass wir diese Welt auch schaffen können.
Ach, Hans Volkert Volkens, ich hoffe, dieser Podcast wird von ganz vielen gehört, damit sie genau dieses Positive und so ein bisschen auch die Bedienungsanleitung, wie gehe ich in die Zukunft, hören und wir da auch zu einem anderen Narrativ kommen, was ich sehr begrüßen würde für die Immobilienbranche, aber auch für Deutschland. Ich danke Ihnen wie immer sehr, sehr, sehr für das Gespräch und freue mich auf das nächste, weil das ist ja jetzt eine Tradition.
Das ist eine Tradition. Ganz herzlichen Dank.
Das war der Immobilieros Podcast. Weitere Folgen gibt es auf immobilieros.de sowie auf allen Podcast-Plattformen. Aktuelle Nachrichten, Analysen und Hintergründe aus der Immobilienwirtschaft finden Sie unter immocom.com. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung und ein Abo.